Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen zum Podcast am 10. November. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Gestern, also am 9. November, wurde in Castrop-Rauxel den Pogromen vom 9. November 1938 gedacht. Auch die Synagoge hier in Castrop-Rauxel wurde bei den Pogromen damals zerstört. Mit einer Gedenkveranstaltung und einem Schweigemarsch wurde an die Gräueltaten von damals erinnert. Und nach dieser Veranstaltung wurde einem der Teilnehmer eine Israel-Flagge entrissen, die er dabei hatte. Wir sprechen gleich darüber. Unser zweites großes Thema, das dreht sich dann heute um die Immobilienbranche. Aber vorher kommen wir wie jede Woche zu unserem kurzen Nachrichtenüberblick. Neue Strafanzeige. Die nächste Moscheegemeinde in Castrop-Rauxel hat einen Ekelbrief bekommen. Der Brief wurde an die Fatih Fakwi-Moschee in Habinghorst geschickt. Wieder bestand der Brief aus Koranseiten, Schweinefleisch, Dreck und einem Hassschreiben. Der Staatsschutz, der hat die Ermittlungen aufgenommen. Es kann in diesem Fall aber sein, dass der Brief nicht aktuell ist, sondern schon mehrere Tage im Briefkasten lag. Gute Nachrichten. Am 19. Juni 2022 haben zwei Männer einem 32-jährigen Castrop-Rauxeler das Handy und die Sparkassenkarte geklaut. Ziemlich früh morgens am Hauptbahnhof. Mit der Karte sind sie dann zur nächsten Sparkasse und haben versucht, Geld abzuheben. Dabei wurden sie aber von einer Überwachungskamera gefilmt. Diese Bilder von den Männern hat die Polizei jetzt veröffentlicht, in der Hoffnung, dass jemand die Täter erkennt. Und jetzt gibt es tatsächlich gute Nachrichten von der Polizei. Es sind sehr viele Hinweise eingegangen, einige davon sind richtig gut. Die Polizei ist optimistisch, dass der Fall gelöst wird. Immer wieder werden wir gefragt, warum die Polizei solche Bilder erst Monate nach einer Tat veröffentlicht. In diesem Fall war es ja sogar mehr als ein Jahr her. Das liegt daran, dass die Polizei erst alle anderen Spuren verfolgen muss, bis sie wirklich gar nicht mehr weiterkommt. Dann darf sie mit Fotos öffentlich nach den Tätern suchen. Und in diesem Fall hatte das dann auch Erfolg. Verwirrende Baustelle. Die kleine Straße, die den Marktplatz mit dem Wiesenkamm verbindet, war bisher eine ziemliche Huckelpiste. Jetzt gerade wird sie neu gemacht. Das Kopfsteinpflaster kommt nämlich weg. Für die Bauarbeiten wurde die Straße teilweise gesperrt. Die Umleitung für Fußgänger hat am ersten Tag der Baustelle am Donnerstag für ziemlich viel Verwirrung gesorgt. Denn man kommt nur auf einer Seite durch zum Marktplatz, auf der Seite, wo Bestattung Friedrich ist. Auf der gegenüberliegenden Seite läuft man in eine Sackgasse und landet vor einer Haustür. Der richtige Weg ist eigentlich auch ausgeschildert, aber dieses Schild haben am ersten Tag wohl ziemlich viele übersehen. Die Baustelle bleibt aber natürlich nicht ewig, bis Weihnachten will man mit den Arbeiten fertig sein. Am 9. November, da wird immer den Pogromen gedacht, die am 9. November 1938 an Jüdinnen und Juden in ganz Deutschland begangen wurden. Auch die Synagoge in Castrop-Rauxel, die wurde in dieser Nacht zerstört. Gestern, da wurde in Castrop-Rauxel mit einem Schweigemarsch und einer kleinen Gedenkveranstaltung den Pogrom von damals gedacht. Und in diesem Jahr, da war die Veranstaltung ja schon ziemlich anders als in all den Jahren davor. Und nach der Veranstaltung, da gab es dann auch noch einen antisemitischen Vorfall, so muss man das wahrscheinlich sagen. Mein Kollege Tobias Weckenbrock, der hat sich mit dem Vorfall beschäftigt und ich war gestern Abend bei der Veranstaltung. Das heißt, dieses Mal ist es leider nicht so ganz klar, wer hier wen moderiert. Das heißt, wir sprechen einfach miteinander drüber.
Fängst du an? Erzählst du ein bisschen von der Veranstaltung? Du warst letztes Jahr ja auch da und hast den direkten Vergleich.
Ja, genau. Hi Tobi.
Hi erstmal.
Ja, letztes Jahr war ich auch da und es war wirklich eine ganz, ganz andere Stimmung. Also 2022, da waren, lass es mal 100 Leute gewesen sein. Es war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ich habe es auf den alten Bildern leider nicht mehr gesehen, es war, glaube ich, auch Polizei da, aber nur ein Wagen maximal. Und ja, es waren so die üblichen Verdächtigen da, ne? Ratsmitglieder, so wichtige Persönlichkeiten aus der Stadt und so die Leute, die immer auf solchen Veranstaltungen sind.
Genau, und viele Jugendliche, weil das eine Aktion des Stadtjugendrings und des Teams Jugendarbeit, so heißt das, glaube ich, ist, ne?
Genau, die Antirassismus-AG des Adalbert-Stifter-Gymnasiums, die ist da auch immer relativ präsent. Und in diesem Jahr, da war alles anders. Schon als sich die Menschen am jüdischen Friedhof oben, wo die Veranstaltung meistens beginnt, an der Oberen Münsterstraße gesammelt haben, es waren viel mehr Leute als sonst. Also am Ende sprach der Veranstalter von so 250 bis 300 Leuten und es war ein viel bunteres Publikum, also auch Familien mit Kindern, ältere Leute, es war also wirklich ganz bunt gemischt durchweg durch die Castrop-Rauxeler Gesellschaft, würde ich sagen. Und es herrschte auch eine ganz andere Stimmung. Ich habe vor der Veranstaltung versucht, mal so eine kleine Videoumfrage zu machen, Leute, die mir einfach mal erzählen sollten, warum sie da sind. Aber es wollte partout keiner mit mir reden.
Okay.
Also nicht von den Ratsmitgliedern und so, ich wollte halt mal so die Normalos quasi fragen, was sie denn da machen.
Warum nicht? Was meinst du? Womit hängt das zusammen? Mit der aktuellen Weltlage vermutlich.
Ja, da sind wir jetzt bei dem aktuellen Bezug, ne? Der Angriff der Hamas auf Israel. Seitdem, ja, ich glaube, viele haben Angst, sich öffentlich zu dem Thema zu äußern, weil es ja doch sehr kontrovers diskutiert wird. Und ich glaube, viele hatten Angst, quasi durch eine Aussage in egal welche Richtung am Ende ins Kreuzfeuer zu geraten und wollten eben nicht mit ihrer Meinung in der Öffentlichkeit stehen.
So, jetzt gab es da einen Mann in dem Zug, der trug eine Israel-Flagge. Also es gab viele Transparente und so. Es
wurde auch aufgerufen.
Nie wieder vergessen.
Die Veranstaltung hieß Zeichen setzen und es wurde gesagt, ey, gestaltet doch coole Plakate. Und ja, deswegen gab es relativ viele Leute dieses Jahr mit Schildern.
So, Israel-Flagge, die trug jetzt nur ein Mann. Der lief so mitten im Zug mit, glaube ich, und hat sich dann auch zu der Kundgebung am Platz der Synagoge hingestellt.
Genau, die wehte da die ganze Zeit im Wind, war nämlich relativ windig gestern Abend.
So, genau. Und die ist dann im Prinzip der Vorfall, ne? Also da haben sich dann tatsächlich zwei junge Damen hinreißen lassen, ihm diese Flagge abzunehmen. Hast du das noch mitbekommen?
Nee, das war leider schon, als wir dann weg waren, also quasi als die Veranstaltung offiziell vorbei war. Das ist das, was wir wissen. Und ja, da bin ich in die Redaktion, weil irgendwie muss das ja auch noch in die Zeitung am Ende. Und wir wollten natürlich schnell das für unsere Leserinnen und Leser online haben. Und ja, währenddessen muss das dann quasi passiert sein, kurz nach der Veranstaltung. Tobi, jetzt haben wir uns dann die Bilder angeguckt heute in der Redaktion und dann hast du plötzlich gesagt, warte mal, den Mann kenne ich doch mit der Israel-Flagge, den hast du auf einem Foto erkannt. Wer ist das denn?
Genau, das ist Thomas Krämer-Kemper. Und Thomas Krämer-Kemper ist insofern bekannt, als dass er hier in der Kommunalpolitik aktiv ist und auch so als Umweltschützer immer im Landesverband des BUND aktiv. Der ist da im Vorstand und man kennt ihn einfach in Castrop-Rauxel. Er wurde auch schon mal als Bürgermeisterkandidat der Grünen gehandelt zumindest und so. Also man kennt ihn und wir haben aufgrund unserer Arbeit, die ja sehr umfänglich hier ist, wir betrachten ja alle Themen hier in Castrop-Rauxel, auch öfter mal Kontakt zu ihm, um mit ihm über Themen zu sprechen. Ich habe dann das Foto gesehen, wir haben von der Polizei eine Meldung bekommen, dass ein 56-Jähriger wohl der Geschädigte gewesen sei. Er habe die Israel-Flagge getragen, die ihm dann entwendet wurde und da setzten sich dann so für mich diese Puzzleteilchen zusammen. Dann habe ich ihn angerufen, jetzt am Freitagmorgen und dann hat er mir das bestätigt, ja.
Was hat er dir denn so erzählt? Also hat ihn das erschrocken? Was ist dann passiert? Ist er dem hinterhergerannt, den Täterinnen?
Er ist denen nicht hinterhergerannt, weil er gesagt hat, das hätte überhaupt nicht zu diesem Ambiente da gepasst. Es war eine sehr andächtige, ruhige Atmosphäre da am Simon-Cohen-Platz. Es war natürlich dunkel, es brannten ein paar Kerzen, ansonsten nur so die Straßenlaternen. Und er hat dann gesagt, nee, da bin ich nicht hinterhergerannt. Ging jetzt um 8,99 Euro, hätte sich diese Flagge halt so im Vorfeld gekauft, weil er bewusst ein Zeichen setzen wollte, hat er mir gesagt, und mit dieser Flagge an dieser Kundgebung teilnehmen wollte. Und deshalb sei er nicht hinterhergerannt. Das haben dann aber, naja, nicht rennend, aber haben doch wohl andere aus dieser Kundgebung für ihn übernommen, praktisch.
Also es sind gleich mehrere den beiden Jugendlichen hinterhergerannt und die haben die dann ja auch gekriegt, richtig?
Genau, zwei Leute so ungefähr vor dem Eingang zum Einkaufszentrum Vido Motor, das ist ja da ganz in der Nähe, und die haben dann gerufen, her mit der Flagge und so, die sind auch ein bisschen im Laufschritt hintereinander hergerannt und haben die dann letztlich auch gestellt. Dann kam wohl noch ein junger Mann dazu, wohl auch bekannt mit den beiden Frauen, der dann gesagt hat, er würde die Flagge gleich anzünden, denn das müsse mit Israel-Flaggen geschehen. Interessant ist, zu dem Zeitpunkt war die Flagge auch schon beschädigt, also die hatten die offensichtlich zerrissen, diese Flagge, also im Prinzip geschändet. Und ja, das war natürlich überhaupt nicht im Sinne der beiden Leute, die da hinterhergelaufen sind, es waren zwei. Und dann ging das weiter in Richtung, wenn man dann jetzt hier auf der Lönzstraße ist, geht es dann rauf Richtung Marktplatz, Richtung Bogis, Jugendzentrum und ASG. Und da, interessanterweise, kamen dann von der Kundgebung der Bürgermeister Cravagna und der Regierungspräsident aus Münster, Andreas Bothe, des Weges.
Weil da gab es dann noch eine Nachveranstaltung.
Genau. Und die haben dann auch beherzt mit zugegriffen. Also der Informant, der hinterhergelaufen ist, hat mir gesagt, er hätte kein Handy dabei gehabt, wollte aber die Polizei alarmieren. Dann hat der Cravagna dem Bürgermeister gesagt, rufen Sie doch mal schnell die Polizei. Und die Polizei war ja ohnehin zugegen. Und dann soll Reiko Cravagna, also der Bürgermeister, wohl eine der Frauen am Arm gepackt haben und gefordert haben, dass sie ihm die Flagge geben möge. Und das hat sie dann wohl auch getan. Und der Regierungspräsident, mit dem habe ich am Freitag auch noch telefoniert, hat gesagt, er hätte auch eine der beiden Frauen am Arm gehabt, also festgehalten, bis dann der kommunale Ordnungsdienst und auch die Polizei zugegen waren. So, die haben dann Personalien aufgenommen. Dann kam später noch die stellvertretende Bürgermeisterin mit einem Stück von der Flagge, das sie irgendwo aufgeklaubt hat. Also insofern irgendwie viele Hände griffen da ineinander. Und am Ende hat man eben diese 16- und 19-jährige Frau festnehmen, sage ich mal in Anführungsstrichen, festhalten können und auch der Polizei übergeben. Die hat die Personalien, hat sie mit zur Wache genommen. Naja, was dann folgt, müssen jetzt die Strafverfolgungsbehörden zeigen.
Wissen wir denn schon mehr zum Motiv? Weil es wirkt auf den ersten Moment ziemlich eindeutig antisemitisch.
Also eine der beiden Frauen soll gegenüber dem, der sie ergriffen hat, am Ende gesagt haben, dass die Israeliten ja Tausende von palästinensischen Kindern getötet hätten. So, und in dem Gespräch von einem Hamas-Terrorangriff mit einem Überfall auf Israel am 7. Oktober war da überhaupt nicht die Rede. Und der Informant, der mit mir gesprochen hat, hat gesagt, das wussten die entweder nicht oder sie haben es bewusst ausgeblendet.
Du hast ja jetzt mit mehreren Verantwortlichen nach dem Angriff gesprochen. Was bleibt bei denen jetzt unterm Strich für ein Fazit?
Eigentlich bleibt das Fazit, in Castrop-Rauxel hat die Zivilgesellschaft funktioniert. Natürlich, diese beiden Frauen haben falsch gehandelt, aber es hat sich ja gezeigt, dass ein bisschen auch durch Bruder Zufall, aber auch durch ein engagiertes Eintreten von Bürgermeistern, von Regierungspräsidenten, von Polizei, kommunalen Ordnungsdienst und eben von den Personen, die diesen Frauen gefolgt sind, dass das ineinander gegriffen hat, dass man sie eben festhalten konnte und eben auch dingfest machen konnte. Und was Herr Bothe mir gesagt hat, der Regierungspräsident, das bleibt eigentlich unterm Strich stehen. Er hat gesagt, als Außenstehender kam er aus Münster dazu, die Stadtgesellschaft in Castrop-Rauxel, das hätte ihm dieser Abend gezeigt, die funktioniert sehr, sehr gut. Wie ist denn so deine Wahrnehmung? Am Ende sollen wir ja, bleibt ja vielleicht was ganz anderes auch bei dir stehen. Du warst ja vor Ort selbst dabei.
Also ich muss sagen, die Veranstaltung war deutlich andächtiger, deutlich tiefer und nachdenklicher als letztes Jahr. Also einfach wegen des aktuellen Bezugs, weil das wieder so präsent war. Also Krawanja hat in seiner Rede erzählt, wie er mit jüdischen Familien gesprochen hat, die jetzt Angst haben, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Das ist natürlich eine ganz andere Situation als letztes Jahr. Der Moment, der für mich als ja eigentlich ja auch nur Zuschauerin am ergreifendsten war, als das Friedenslied Shalom Aleichem angestimmt wurde. Weil am Anfang war es so ganz schüchtern, irgendwie wollte noch keiner so richtig singen. Und dann ist es in so ein Summen übergegangen, was so über den ganzen Platz gehallt ist. So, aber nicht so ein lautes Schreien, sondern so ein tiefes, in sich gekehrtes Singen, was dann so sich über den Platz getragen hat. Und eben mit den Kerzen, mit den Schildern, das war schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und weil wir gestern bei der Veranstaltung auch mit der Videokamera dabei waren, können wir euch den Moment jetzt nochmal zum Abschluss vorspielen. Vielen Dank, Tobi, dass du da warst. Unser zweites Thema heute, das dreht sich um etwas ganz anderes. Es geht nämlich um Immobilien und die Immobilienbranche hier in Castrop-Rauxel. Und meine Kollegin Ronny von Wangenheim, die hat da mit einem Experten gesprochen, denn die Lage auf dem Immobilienmarkt, die hat sich ein bisschen verändert, oder Ronny?
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich ganz klar durch die Zinsen, die steigenden Zinsen bedingt, dass es nicht mehr so einfach ist, ein Haus zu finanzieren. Und umgekehrt ist es natürlich auch nicht so einfach, ein Haus zu verkaufen. Man kann da aber einiges tun und da habe ich mich mal eben mit Michael Schark unterhalten, der ist Immobilienmakler, hat sich gerade vor kurzem selbstständig gemacht und der hat mir so ein paar fünf Tipps genau gegeben, wie man als Privatverkäufer seine Immobilie am besten ja an den Käufer bringt.
Fünf handliche Tipps, ich würde sagen, wir fangen bei Nummer eins an.
Nummer eins ist natürlich erstmal der Kaufpreis. Der muss realistisch sein und da fängt es nämlich schon an, weil man muss dazu sich gut informieren als Privatverkäufer und das hat aber auch wieder seine Tücken, weil es gibt noch verschiedene Portale, wo man so Berechnungen anstellen kann, die beruhen aber auf Zahlen, die von verkauften Häusern, von real verkauften Häusern aus dem letzten Jahr, das heißt, da sind die Preise noch viel höher gewesen. Da kann es also sein, dass so ein Haus, man denkt, es ist noch 530.000 Euro wert, dabei ist es nur 450.000 Euro mehr wert. Da muss man also ein bisschen Zeit reinstecken, um eben einen realistischen Preis zu haben, weil es nicht günstig ist, wenn man einen zu hohen Preis angibt und dann vielleicht irgendwann runtergehen muss mit dem Preis. Das merken die Interessenten in den Portalen auf jeden Fall sofort und dann ist auch Tür und Tor geöffnet, dass man dann vielleicht noch weiter im Preis gedrückt wird.
Tipp Nummer zwei.
Ja, er hat mir ein Beispiel erzählt, er hat selber vor kurzem eine Wohnung gekauft, hier in Castrop-Rauxel an der Thomasstraße und die war wohl schlecht vermarktet. Also er hatte Bilder gesehen, da sah man grüne Wände oder überhaupt, es waren viele Farben an den Wänden und auch die Türen waren alle schon ein bisschen schmuddelig und die Fliesen waren auch schon staubbedeckt. Und dann hat er das gekauft, relativ, glaube ich, gut und hat dann eben ordentlich geputzt erstmal. Und alle, selbst die Zargen von den Türen hat er mir erzählt und von den Fenstern und hat alle Wände weiß gestrichen. Hat dann nochmal ein bisschen Beleuchtung angebracht und das Ganze fotografiert und schon sah es viel besser aus. Und er hat dann hinterher, hat mir die zwei Fotos gezeigt und hat gesagt, zwischen den beiden Fotos liegen 40.000 Euro. Ja, und in dem Zusammenhang, da sind auch praktisch noch weitere Tipps gewesen. Das heißt also nicht nur, dass man für Sauberkeit sorgt, sondern dass man auch für professionelle Fotos sorgt. Dass man also seine Fotos, dass man sich nicht mitten in den Raum stellt und dann vielleicht die, wenn die noch bewohnt ist, die Wohnung, so fotografiert, wie man sie gerade so nach dem Abendessen hinterlassen hat, sondern eben wirklich ein bisschen aufräumt, ein bisschen alles gut ausleuchtet, sich in eine Ecke stellt, mit Weitwinkel fotografiert, dass es einfach gut aussieht. Und wenn man das halt nicht so gut kann, dass man sich dann vielleicht sogar einen Profi dafür besorgt.
Ich weiß noch, dass bei unserer Wohnung waren die Bilder im dem Mietportal relativ schlecht. Die waren ein bisschen verwackelt. Und ich glaube, deswegen hat sich kaum einer auf die Wohnung gemeldet. Und am Ende haben wir sie nur gekriegt, weil wir uns einfach auf gut Glück gemeldet haben. Genau. So ein Fall.
Genau so ist das eben. Und es gibt eben keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Das ist ja so eine Binsenweisheit, aber die stimmt hier eben auch, ne? Und wenn man dann vor Ort ist, kann man eben auch noch was dafür sorgen, dass der interessierte eventuelle Käufer, ja, Emotionen entwickelt, sich wohlfühlt. Das heißt, man kann also auch mit Düften arbeiten. Das hat er eben auch gemacht, hat dann aus dem Drogeriemarkt so einen Duft in die Steckdose gesteckt. Oder man kann auch Waffeln backen und die kann man vielleicht auch sogar noch dem Interessierten anbieten. Also wer einmal Waffeln gerochen hat, der weiß einfach, dass man damit immer was Positives verbindet. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die eben dazu führen.
Das war Tipp Nummer 3. Was hat er dir noch gesagt?
Man soll auf jeden Fall alle Unterlagen beisammen haben. Vorher, da gibt es eine riesige Liste. Ich habe es schon alles wieder vergessen, so viel war es. War also vom Grundbuchauszug angefangen. Unterlagen, die ihm zum Beispiel die Bank braucht. Wenn man bestimmte Sachen nicht hat, dann kommt man da, wenn es um die Finanzierung geht, gar nicht erst weiter. Und wenn das dann stockt, wenn man Probleme hat, die Finanzierung zu klären, dann verliert man als interessierter Käufer vielleicht auch die Lust oder hat vielleicht noch ein anderes Objekt und dann kann das eben auch daran scheitern.
Die Liste mit den Unterlagen, die finden wir dann wahrscheinlich in deinem Artikel, oder?
Ja, zumindest. Also die ist sehr, sehr lang, wurde mir gesagt, hat der Chuck gesagt. Aber ein paar Beispiele werde ich da auf jeden Fall nennen. Der letzte Tipp ist auch, da geht es eben um die Vermarktung, um die Strategie und auch um die Verkaufskanäle. Also Vermarktung ist immer Immobilien-Scout24, also Immobilienportale sind halt unabdingbar. Nur wann man die neuen Angebote da reinstellt, kann durchaus entscheidend sein. Also der beste Tipp ist Samstag so um 9 oder 10 Uhr.
Wieso ausgerechnet zu dieser Uhrzeit?
Viele lassen sich ja informieren oder benachrichtigen, wenn neue Angebote eintreffen. Und wenn dann eben gerade am Samstag hat man Zeit, sind die sie entscheiden, also die Familie, nicht nur der Mann oder die Frau, sondern eben alle zusammen, dann wird man schon vielleicht ganz heiß auf so ein bestimmtes Objekt und kümmert sich dann direkt am Montag oder so drum anzurufen.
Hat vielleicht auch mehr Zeit, als wenn man das irgendwie an einem Dienstag um 15 Uhr gerade auf der Arbeit liest.
Genau, ne? Da wischt man das vielleicht weg und bis man das dann wieder rausholt, ist das dann vielleicht schon wieder vergessen. Also das muss auch alles sehr schnell gehen. Also die ersten Tage sind schon entscheidend, ob eben sich genügend Interessenten finden. Und das zweite ist dann noch die Kanäle, also Immobilien-Scout habe ich schon genannt, aber es ist zunehmend wichtig auch über Social Media. Also zum Beispiel diese Wohnung, von der ich eben erzählt habe, die meisten Interessenten dafür hat eben Herr Chuck auf Instagram bekommen, weil er es da eben auch gepostet hat. Oder aber er sagt, man kann auch Flyer in der Nachbarschaft verteilen, weil es ist auch eine Erkenntnis, also eine deutschlandweite Erkenntnis, dass 80% der Hauskäufer eine Immobilie in 15 Minuten Umkreis um ihren jetzigen Wohnort suchen. Das heißt also, man muss schon einiges sich ausdenken und ein bisschen initiativ sein und dann kann man eben auch als Verkäufer, als Privatverkäufer ganz gute Chancen haben.
Alle Tipps, die gibt's dann nochmal übersichtlich in deinem Text, Ronny. Vielen, vielen Dank. In unserer Veranstaltungsecke, da habe ich heute 3 Events für euch. Am Samstag gibt es von 11 bis 15 Uhr eine Ü-Ei-Börse im Bürgerhaus an der Leonhardstraße. Interessierte können hier Überraschungseier kaufen, verkaufen, tauschen oder sich einfach mal mit Gleichgesinnten unterhalten. Am Sonntag gibt es eine schöne Veranstaltung der VHS für Familien. Im Jugendzentrum Trafo wird der Pixar-Film Oben gezeigt. Der Eintritt ist frei, für Snacks und Getränke muss man dann aber ein bisschen was zahlen. Auch am Sonntag gibt es eine Stadtführung zum Thema jüdisches Leben mit dem Stadtarchivar Thomas Jasper. Die Veranstaltung gehört zu den Veranstaltungen, die rund um den 9. November von der Stadt veranstaltet wurden. Die Führung startet um 15 Uhr am Bürgerhaus und endet am jüdischen Friedhof. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Themen, über die wir heute gesprochen haben, die findet ihr nochmal in den Shownotes. Einige der Artikel sind kostenpflichtig. Ihr braucht also ein RN-Plus-Abo, um sie lesen zu können. So ein Abo, das lohnt sich aber natürlich. Denn mit einem RN-Plus-Abo seid ihr den gesamten Tag über alles informiert, was ihr in Castrop-Rauxel wissen müsst. Und ihr bekommt natürlich auch spannende Zusatzinformationen, die ihr so in der Zeitung oder im Podcast nicht bekommen würdet. Zum Beispiel Videos oder Bildergalerien. In den Shownotes findet ihr auch einen Link, über den ihr ein Probeabo für RN Plus abschließen könnt. Da kosten euch die ersten 3 Monate dann insgesamt nur 3 Euro, also 1 Euro pro Monat. Ein ziemlich guter Deal. Mein Lieblingsvideo diese Woche, das kommt von meinem Kollegen Tobias Weckenbrock. Der hat sich nämlich einfach mal an die verwirrende Baustelle hier in die Altstadt gestellt und mal geguckt, wo man eigentlich wirklich richtig langlaufen muss. Und während er da in diesem Video spricht und das erklärt, sieht man im Hintergrund gleich mehrere Leute, die entweder in die Sackgasse laufen oder sogar versuchen, mit ihrem Fahrrad durch die Absperrung zu kommen und einfach quer durch die Baustelle zu gehen. Eine echte Schauempfehlung, das verlinke ich euch natürlich auch noch. Das war's dann für diese Woche mit dem Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut mich das sehr. Und wenn nicht, dann würde ich natürlich gerne wissen, warum nicht. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns wirklich gerne eine Mail einmal an podcast@ruhrnachrichten.de, also podcast@ruhrnachrichten.de. Da könnt ihr auch mal Themen loswerden, wenn ihr sagt, da müsste man doch eigentlich mal berichten. Mir bleibt nur noch, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Empfehlt uns gerne weiter und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, Glück auf!